ARD Sounds.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Camp David.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Städtesyndrom. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Hallo Leute.
Hi.
Hallo.
Psst.
Wir sind's.
So laut.
Caro Worps und Miguel Robitzky von Too Many Tabs in ARD Sounds. Aber wir müssen heute ein bisschen leise sein. Wir müssen leise Podcast machen. Weil es ist gerade eine Hochzeit direkt vor unserem Aufnahmestudio. Mal wieder
Hochzeit. Ich bin wieder tatsächlich am Brautpaar gerade vorbeigekommen mit meinem Laptop auf dem Weg hier zum Podcasten. Und ich weiß nicht, ob man es hier ab und zu mal hört. Die haben draußen recht laut Musik laufen. Akustikcover der größten Hits der 80er, 90er und von
es lief
heute.
Alles schon. Es lief schon Valerie, es lief Dancing Queen, es lief Englishman in New York. Habe ich alles heute schon
When
gehört.
When you say nothing at all.
Naja, und wir haben uns hier jetzt verkrochen in diesem Studio, was eben zufälligerweise direkt gegenüber dieser Hochzeitslocation ist, die immer mal wieder bespielt wird. Und es kann sein, dass sie im Hintergrund Gesang wird. Wir haben es versucht, so schalldicht wie möglich hier aufzubauen, aber wir wissen nicht genau, ob es funktioniert. Gerade ist er auch leise, aber es kann sein, dass er jederzeit wieder anfängt. Und dann wird man kalt erwischt, einmal von Take a Chance on Me oder so, keine Ahnung.
Ja, also wir können jetzt nicht durchziehen mit Flüstern, aber wir reißen uns ein bisschen zusammen. Ja. Es ist der schönste Tag im Leben von den Leuten da draußen und wir machen hier ARD Sounds. Was machen wir eigentlich, Miguel?
Ja, es ist ja auch heute der schönste Tag in unserem Leben, denn wir machen ja heute eine sommerliche Folge, nämlich die letzte Folge.
Der schönste Tag in unserem Leben.
Ich wollte eine Überleitung machen.
Also ich finde es super traurig, dass es schon die letzte Stunde ist.
Ich auch. Ich mache natürlich jede Woche gerne Podcasts, aber ich freue mich natürlich auch trotzdem, wenn man mal Pause machen kann vom Tabs schließen, denn das ist ja das, was wir hier jede Woche machen bei
in
Too Many Tabs.
ARD Sounds, weil wir immer so viele Tabs offen haben.
Wir fallen ja immer rein in diese Tabs, ne? Spülmaschinen-Tabs, sagen dann immer die Leute, mit denen wir Interviews führen.
Nee.
Leute, aber es sind nicht die Spülmaschinen-Tabs.
Nein. Die kenne ich auf allem von der Spülmaschine.
Ah, und dann schreien alle, nein, es sind die Tabs im Browserverlauf und die schließen wir hier immer und haben da immer lustige und skurrile Geschichten,
genau,
dabei, die wir daran finden.
Ja. Das machen wir eigentlich die ganze Zeit, nonstop, 24/7. Manchmal brauchen wir davon noch so ein bisschen Pause und deswegen ist das jetzt tatsächlich heute die letzte Stunde vor den Ferien. Wir sind aber bald wieder zurück.
Und in der Zwischenzeit gibt's Best-of-Folgen.
Ja, genau.
Das soll nicht unterschlagen
Keine
werden.
Sorge.
Ab nächste Woche gibt es Best-ofs. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, mit welchem Thema wir anfangen, aber das werden wir dann nächste Woche sehen. Da werden wir uns überraschen lassen.
Lasst euch mal überraschen. Da hat sich unsere Cutterin Henny mal wieder nicht lumpen lassen.
Henny Koch, liebe
Henny
Grüße.
Henny Koch, unsere Star-Cutterin, die hat einige Best-ofs für euch zusammengeschnitten. Da sind wir selber ganz gespannt.
Ja.
Also ich werde den ganzen Urlaub nur die Best-ofs hören.
Ja, ich werde auch nur uns dabei zuhören, wie wir Scheiße labern an den schönsten Orten. Hast du Urlaubspläne?
Apropos Urlaub,
weißt du schon?
Sagen,
ich weiß ja schon. Ja. Wir haben ja schon drüber geredet.
Ich wollte gerade sagen, wir haben
Wir haben was
rausgefunden, zufällig.
Wir haben was Doofes geplant. Die Planung war nicht so ganz ding. Also, ich fange mal an. Ich habe mir vorgestellt, für meinen Sommerurlaub, ich hatte so eine Vision von einem BRD-Chor-Gardasee-Urlaub. Ich wollte schön, wie früher in den 50er Jahren, Wirtschaftswunder-Vibe mit Katharina Valente im Auto, komm ein bisschen mit nach Italien, hörend an den Gardasee fahren. Und da mal so ein bisschen diese urdeutsche Urlaubstradition
die deutsche Seele baumeln lassen.
Aufleben lassen. Und wir haben darüber nicht gesprochen.
Ja.
Und dann irgendwann, jetzt in den letzten Tagen, habe ich erzählt, oh, ich habe jetzt endlich Gardasee gebucht und so. Und dann sagtest du.
Ich auch. Das kann doch nicht sein. Wir hängen hier das ganze Jahr aufeinander, every day, an irgendwelchen Projekten oder Podcastaufnahmen. Jetzt sind wir am selben Urlaubsort.
Also in der gleichen Woche.
Also wir haben, man muss sagen, wir haben zwei Tage.
Drei Tage
Überschneidung und der See ist groß. Wir sind nicht im selben Ort.
Ja, wissen wir nicht. Wir haben noch gar nicht geguckt.
Naja, vielleicht sieht man sich mal auf dem
Vielleicht sind wir benachbart,
so.
Vielleicht sind wir hier in der gleichen Unterkunft.
Tür an Tür.
Ach ja, wollen wir mal auf ein Eis dann gehen?
Ja, lass das doch machen. Machen wir ein kleines Eischen.
Es ist auf jeden Fall, wir haben geschrien vor Lachen, als wir das gemerkt haben. Wir sind langsam so synchronisiert.
Ich war tatsächlich schon zweimal da.
Ich noch nie.
Und hatte auch Gardasee-Sehnsucht dieses Jahr. Und bin da auch, wie witzig, naja.
Naja, aber erstmal müssen wir noch ein bisschen über die Sachen hier erzählen, die wir in den letzten Tagen und Wochen so erlebt haben. Wir haben hier noch gar nicht besprochen, dass wir beim drittgrößten CSD weltweit dabei waren. Wir waren Teil davon.
Und der größte aller Zeiten in unserem Köln.
In unserem Köln. Ja. Wir wurden eingeladen, auf Wagen 1 mitzufahren, was auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle und besondere Erfahrung war, da einmal durch die Stadt zu fahren und dann auch noch auf Wagen 1.
War sehr lustig.
Wir haben gewunken wie William und Kate.
Ja, und wir haben ganz viele von euch gesehen. Das war total schön. Also einige von euch waren da unterwegs und haben uns gewunken und wir haben zurückgewunken. Und es war einfach ganz toll.
Das war schön. So eine Mischung aus William und Kate und Mickey und Minnie in Disneyland haben wir da hier maskottchenmäßig. Hallo! Und wir waren aber nicht die Einzigen, sondern Thomas Hermanns war auch auf unserem Wagen mit drauf.
Das stimmt wohl.
Der echte Thomas Hermanns aus dem Quatsch-Comedy-Club. Wir haben aber nicht so viel geredet. Ganz kurz am Ende mal Hallo gesagt.
Der war Profi. Da hast du gemerkt, der ist Pride-Profi. Der hat sich seine Kräfte gut eingeteilt.
Richtig. Wir haben da von Anfang an gestanden und getanzt und dann waren wir nach einer halben Stunde müde. Mhm. Und Thomas Hermanns, der hat sich auch immer mal wieder zwischendrin hingesetzt, sodass man ihn nicht gesehen hat. Da war nämlich so eine Kiste mit Getränken. Und er hat immer mal gewunken, hat sich blicken lassen.
Hat sich wieder ausgeruht.
Hat er sich wieder ausgeklingt.
Ein Profi.
Wirklich.
Ein Profi. Auch interessant fand ich die Mischung auf dem Wagen. Also da waren tatsächlich Pride-erprobte Leute, aber auch so Leute, wo ich das Gefühl habe, die sind sonst eher auf dem Rosenmontagszug beheimatet.
Das fand ich eh wild, wie tief das in dieser Kölner Identität drin verankert ist, dieses Kölle-Alaf. Happy Pride! Happy Pride haben die immer gerufen, das ist wirklich ganz
so wie Kölle-Alaf.
Wie Kölle-Alaf.
Ja, die waren so, ach, ich bin ja sonst immer auf dem Rosenmontagszug, aber die Stimmung hier, die ist ja auch super. Hör mal, nächstes Jahr brauchen wir auch so eine Fächer.
Ja, das stimmt.
Solche Gespräche habe ich overheard auf dem Pride-Wagen. War ein total tolles Erlebnis. Sowieso liebe ich einfach Köln an diesem Pride-Wochenende. Der Vibe, es legt sich wie so ein, warmer, kein gutes Wort.
Wie so ein warmer Bruder, willst du sagen?
Das war jetzt kein gutes Wording. Ihr wisst, was ich meine. Ein schöner, ein angenehmer, ein liebevoller, ein entspannter, ein sicherer Vibe, der sich über die ganze Stadt legt. Wie so eine, eine warme, glitzernde Wolke. Nein, es ist wirklich einfach wunderschön, an diesem Wochenende durch Köln zu laufen.
Und es waren ja auch viel mehr Leute da als sonst. Also ich hatte auch den Eindruck, dass wirklich viele Menschen das Gefühl hatten, oh, es geht auch gerade um was. Wir müssen jetzt wieder da Flagge zeigen. Und es waren insgesamt 1,5 Millionen Menschen da auf der Straße.
Und wie toll ist das?
Wirklich?
Kölle-Alaf.
Also doch Kölle.
Kölle-Alaf und happy.
Pride.
Happy.
Pride.
Oh, das war wirklich, only in Kölle.
Naja, trotzdem danke an Jakob Kindler aus dem Team der Cologne Pride. Der hat uns dann nämlich gefragt, ob wir da mitfahren wollen. Haben wir gerne ja gesagt.
Danke Jakob und liebe Grüße an dich.
Ja.
Ja, also das war ganz toll. Und wir hatten noch ein anderes tolles Erlebnis in der letzten Woche. Wir durften auf eine Filmpremiere gehen, zu der wir netterweise eingeladen waren von den beiden Regisseurinnen Eva Müller und Isabel Schneider. Die haben nämlich einen ganz tollen und wichtigen Film gemacht, namens Was haben wir gelacht?
Ja, und das ist wirklich ein sehr besonderer Film, der eigentlich wie genau für uns hier bei Too Many Taps gemacht ist. Es geht nämlich um Frauen in der Unterhaltungsbranche der 90er und 2000er Jahre. Und wer den Podcast verfolgt, weiß, dass wir uns ja auch gerne eingraben in so alte Fernsehausschnitte und Schnipsel und so weiter. Und das ist eine Dokumentation, die nur aus solchen Schnipseln und Clips besteht.
Ja, eine ganz, ganz tolle Dokumentation mit ganz tollen Protagonisten. Dort begleitet und interviewt werden nämlich Maren Kreumann, Hella von Sinn, Bettina Böttinger, Gabi Köster und Esther Schweins. Die kommen da zu Wort, schauen sich alte Clips an, zum einen voneinander und reagieren da drauf und zum anderen auch alte Clips aus dem Fernsehen, die vielleicht nicht so gut gealtert sind und äußern sich dazu, ordnen das ein, sind da kritisch, loben sich gegenseitig, aber auch nicht
denken auch nach darüber, also es findet so eine Reflexion statt.
Absolut, On-Screen-Reflexionsprozess, äußern sich übereinander, also nicht nur überschwänglich lobend, sondern auch kritisch. Also es ist auch noch so ein Dissens innerhalb dieser Bubble, der da rausgekitzelt wird. Es ist wirklich ein extrem guter, differenzierter, lustiger, streckenweise auch trauriger Film, der einen streckenweise wütend macht und im nächsten Moment wieder in schallendes Gelächter bringt. Also es ist eine absolute Empfehlung, sich den im Kino anzugucken. Da läuft er nämlich jetzt.
Richtig, und zwar ab dem 16.07. bundesweit in den Kinos. Und ich möchte wirklich dazu aufrufen, den in den Kinos zu gucken, weil es wirklich eine einmalige Erfahrung war. gemeinsam mit Leuten diese Emotionen zu durchleben, die dieser Film auslöst. Weil man wirklich so ein bestärkendes Gefühl bekommt, wenn man merkt, oh, andere Leute um einen rum werden gerade auch wütend, weil Thomas Gottschalk irgendwas gesagt hat. Wirklich.
Der Saal ist so mitgegangen. Ja. Es wurde so laut gelacht. Es wurde so ein Kollektiv gemacht. Alle um mich rum haben sich zeitgleich die Augen zugehalten. Im nächsten Moment gab es Szenenapplaus für einzelne tolle Stellen. Ja. Also wirklich ein unfassbar schöner Abend, den werde ich für immer in Erinnerung behalten.
Ich auch. Und ich muss auch wirklich sagen, dass ich besonders überrascht war von Esther Schweins, die ich, obwohl wir uns ja regelmäßig auch mit so alten Comedy-Sendungen und so weiter auseinandersetzen, nicht so sehr im Gedächtnis hatte wie die anderen Protagonistinnen aus dem Film. Und ich mich dafür richtig geschämt habe, dass ich Esther Schweins irgendwie nicht so präsent hatte. Und ich hatte den Eindruck, dass Esther Schweins wirklich viel über ihre Karriere da auch nachgedacht hat, aber vieles sie auch überrascht hat, was so diese anderen Clips angeht. Also sie hat wirklich hochemotionale Momente da vor der Kamera gezeigt und ich will jetzt gar nicht zu viel spoilern, aber sie hat mich mit am meisten beeindruckt. Vielleicht aber auch, weil ich bei den anderen Leuten eh so auch in der Karriere drin war und mich da immer schon mal eingelesen habe.
Die anderen
habe.
Hier alle auch schon mal so hier und da gesprochen. Bei Esther Schweins finde ich so, also sie ist wirklich eine interessante Figur in dieser Gruppe, weil wenn man so über das Frauenbild nachdenkt, was wir so in den letzten Jahrzehnten im Fernsehen präsentiert bekommen haben, dann hast du halt entweder die schöne Ansagerin, die einmal durchs Bild trippelt, irgendwie die Assistentin, die nicht viel sagt, so das Model, der Typ Frau oder der andere Typ Frau, lustige Dicke. Irgendwie schrullige Figur, skurril und deswegen hat sie irgendwie eine Daseinsberechtigung. Aber was ist mit allen Frauen dazwischen, die sich nicht so einfach in Schubladen einteilen lassen? Und was ist auch, wenn jetzt Frau ist lustig und Frau ist schön, wie im Fall Esther Schweins, wenn das aufeinander trifft? Und sie hat sich dann nochmal mit ganz anderen Herausforderungen gesehen und musste sich immer behaupten in diesem Feld aus ganz anderen Gründen als jetzt vielleicht andere Frauen, die zu Wort gekommen sind. Also hochkomplex und interessant und toll abgebildet.
Also das fand ich auch wirklich eines der interessantesten Gedankenanstöße, die dieser Film mir gegeben hat, dass wenn man zu einer diskriminierten Minderheit gehört und in der Öffentlichkeit stattfindet, dass es eigentlich keinen richtigen, in Anführungsstrichen, Weg gibt. Dass man bei Hella von Sinn dann irgendwie gesagt hat, ja okay, natürlich hat sie das als Frau geschafft, weil sie eben als, in Anführungsstrichen, die dicke Lesbe generell als unerotisch bei Männern gegolten hat, als nicht begehrenswert und deswegen konnte sie erfolgreich werden, weil sie quasi dieses Frauenbild gar nicht so sehr in Frage gestellt hat, sondern so außerhalb dieses Kontextes funktioniert hat. Dann bei anderen ist es so, na gut, bei Esther Schweins, ja natürlich hat die funktioniert, weil die sah halt sehr gut aus. Also es ist so ein bisschen egal, wie man es macht, kann man das problematisieren.
Ja. Ja.
Und das war wirklich sehr, sehr gut dargestellt in dem Film und es macht auch einfach Spaß dabei zuzusehen, wie diese fünf Personen diese ganzen anderen Männer dragen und schlachten. Und der Film ist auch wirklich eine einzige Schlachtung für Thomas Gottschalk und Harald Schmidt und diese ganzen Männer.
Fernsehmänner.
Und das macht so Spaß anzugucken und ist wirklich eine Riesenempfehlung.
Ganz unterschiedliche Typen von Frauen, die es in der Unterhaltungsbranche geschafft haben und trotzdem hat bei jeder ein Mann einen Grund gefunden, zu sagen, warum sie keine Daseinsberechtigung hat.
Ja.
Also wirklich hochspannend. Wie man es macht, hat man es verkehrt gemacht und wie toll, dass die sich durchgesetzt haben und so erfolgreich geworden sind und als die Ikonen dort auftreten können, die sie sind.
Und Maren Kräumann, wie krass ist sie bitte?
Ja.
So reflektiert, so lustig, so am Zeitgeist dran mit 77 Jahren. Also wirklich, wirklich beeindruckend. Die waren auch alle da im Kino. Mhm. Auch Hella von Sinn. Wir hatten diesen einen Moment, wir haben gesehen, wie Hella von Sinn ins Kino reingekommen ist.
Ja.
Mit einer Wasserflasche in der Hand und hat geschrien, ich muss arbeiten und ist auf den roten Teppich geprescht. mit dieser Wasserflasche in der Hand hat sich fotografieren lassen. Also es war eh ganz toll, diese Diskussion danach auch noch und
ganz toll. Maren Kräumann ist wirklich, also ist so beeindruckend gewesen.
Ja, fand ich auch. Und sie haben auch einen Tab, den wir hier schon mal besprochen haben, in dem Film drin, nämlich den Verona Poth versus Alice Schwarzer.
Genau.
Dieses Thema findet sich auch in dem Film wieder. Also es ist, glaube ich, wirklich für alle Leute, die Too Many Tabs hören, eine gute Filmempfehlung, das zu machen. Wirklich sehr beeindruckend. Also man kann da diese Frauen im Kino sehen, die man einfach nur bewundern kann.
Absolut. Jetzt haben wir uns schon richtig vor Begeisterung in Rage gequatscht hier.
Ja.
Es wird wahrscheinlich die XXL-Folge vor der Sommerpause auch mal schön, weil wir sind auch noch lange nicht fertig.
Wir müssen noch ein paar Sachen loswerden.
Ja.
Ich wollte dir noch eine Sache erzählen, Caro. Und zwar wurde ich positiv überrumpelt. Du warst nicht dabei. Ich war bei einem Podcast eingeladen von Diffus. Der heißt Zum Dorfkrug und wird moderiert von Alex Babian und Grimm 104. Und ich war da netterweise eingeladen. Und in dem Podcast dreht es sich so ein bisschen um die Heimatstädte von unterschiedlichen KünstlerInnen, auch PolitikerInnen und wie man so in so Kleinstädten, Dörfern irgendwie kreativ wird. Und da wurde ich überrumpelt, weil ich das erste Mal auf meinen Breakdancer-Vater angesprochen wurde.
Oh.
Und ich habe da noch nie öffentlich drüber geredet, auch weil ich noch nie gefragt wurde. Und ich will da jetzt auch hier gar nicht so viel verraten. Du kennst natürlich die ganzen privaten Geschichten von mir. Du hast ja meine Eltern auch schon mal kennengelernt und so. Aber ich war da tatsächlich immer so ein bisschen vorsichtig und habe auch immer so taktiert, okay, was sagt man da und wie viel und so. Und jetzt wurde ich da einfach mal drauf angesprochen und ich wollte mal die Too Many Taps-HörerInnen darauf hinweisen, dass man sich das demnächst auf dem Kanal von Diffus in ganzer Länge mal anhören kann. Da werde ich die ganze Origin Story mal erzählen. Und ja, mehr will ich dazu hier eigentlich gar nicht sagen. Also dieses Ganze könnt ihr dann da hören.
What a cliffhanger.
Ja, ist ein kleiner Cliffhanger. Breakdancer Vater ist Clickbait. Das kann man nicht. Da sind jetzt viele so, okay, naja. Mal gucken, was es damit auf sich hat.
Ja, hör dich das doch mal an.
Ja, und jetzt müssen wir noch ein bisschen Werbung machen, aber ja, nicht Cross-Promo-mäßig für andere ARD-Formate, sondern
für uns selbst. Für uns, beziehungsweise für tolle Projekte, in denen wir mitarbeiten und mitwirken dürfen. Es gibt nämlich eine ganz, ganz tolle Sache, auf die freuen wir uns schon richtig lange und jetzt dürfen wir es offiziell sagen. Wir dürfen in diesem Herbst eine besondere Preisverleihung moderieren.
Wir müssen auf drei sagen.
Ja.
Eins, zwei, drei. Der deutsche Musical Theaterpreis. Yes, wir freuen uns total. Es gibt in Deutschland diesen Preis, der an Theater und deutsche Musicalproduktionen verliehen wird. Schon eine ganze Weile. Das wird jedes Jahr vergeben. Und dieses Jahr am 16. November im Tippi am Kanzleramt, wie letztes Jahr auch schon. Da haben wir eine kleine Laudatio gehalten im letzten Jahr.
Da war ich kurz mal für 5 Stunden grün.
Genau, da waren wir als Linda und Elphaba. Und dieses Jahr haben uns die VeranstalterInnen gefragt, ob wir nicht die ganze Veranstaltung moderieren wollen. Ja. Und wir haben natürlich gesagt, ja, natürlich, da haben wir mega Bock drauf. Wer uns regelmäßig verfolgt, weiß, dass wir natürlich brennen fürs Thema Musical und da einfach uns einhören, auch wenn wir jetzt selber vielleicht nicht die besten SängerInnen und TänzerInnen sind, das trotzdem hin und wieder mal machen. Einfach, weil uns niemand hindert, ist das natürlich trotzdem eine Herzensangelegenheit. Und wenn sie uns bitten, da nur zu moderieren und nicht zu singen und zu tanzen, dann sind wir gerne bereit,
unseren Teil dafür. Ja, vielen Dank an die Deutsche Musical Akademie, die hat uns da eingeladen, die vergibt diesen Preis jedes Jahr. Und ganz eventuell dürfen wir sogar ein paar Tickets verlosen.
Da findet man dann aber die Informationen hier nicht im Podcast, sondern auf unseren privaten Insta-Kanälen. @CaroWorps und @MiguelR aus A. Schaut da doch gerne mal demnächst im Sommer vorbei.
Behaltet uns da im
Vielleicht
Auge.
Vielleicht kann man da was gewinnen, verlosen oder so. Das wissen wir aber gerade noch nicht so genau. Aber es ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Deswegen muss es jetzt hier auch erst nochmal raus.
Ja, und es ist auch noch nicht vorbei mit der Cross-Promo für uns selbst. Wir erinnern euch nochmal an ein paar Happenings und Highlights, die in diesem Jahr noch warten. Wir sind ja dieses Jahr mit Too Many Taps noch einmal live auf der Bühne und zwar beim Reeperbahn Festival in Hamburg. Das ist in diesem September. Wenn ihr da Lust habt zu kommen, dann schaut doch mal vorbei auf der Seite des Reeperbahn Festivals. Da kann man Tickets kaufen.
Richtig, und wir sind nicht nur mit Too Many Taps beim Reeperbahn Festival, sondern auch mit unserer Sketch Ensemble Show. Eine Show halt, die dieses Mal unter dem Motto Angst, 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 Angst läuft, wo wir unterschiedliche lustige Sketche spielen, gemeinsam mit Susi Bums, Lea Sartoris und Magnus Paul. Immer noch unser erster Gast bei Too Many Taps hier. Da haben wir uns kennengelernt und mittlerweile spielen wir regelmäßig Sketch-Shows gemeinsam. Beim Reeperbahn-Festival allerdings auch im September in Köln im Comedia-Theater am 12. September, 13. September und 14. September und auch in Düsseldorf das erste Mal. Eine Show halt geht weltweit. Weltweit nach Düsseldorf ins Zack, das Zentrum für Aktion, Kultur und Kommunikation am 27. Oktober.
Und wir wissen, bisher ist noch nicht so viel nach außen gedrungen von dieser Sketch-Show, die wir da machen. Also wir haben ja immer
weil
so
die Handys abgeklebt waren.
Ja, genau.
Policy, es ist geheim, es ist secret, es ist
secret
mysteriös.
Act.
Es ist mysteriös.
Secret Act.
Man weiß nicht, was man bekommt.
Man weiß nicht, was man bekommt. Deswegen könnt ihr euch vielleicht nicht so viel drunter vorstellen. Es lohnt sich aber, würde ich jetzt mal so sagen, sich das mal anzugucken.
Wir Kommt machen uns schon
vorbei.
Gedanken, was wir da machen. Also wir werden da nicht auf die Bühne gehen und einfach jetzt da schweigen. Es wird schon eine Show gehen. Es ist eine Show halt.
Es ist ein bunter Abend.
Es ist eine Show halt.
Es kann alles passieren dort.
Es kann gespielt werden, es kann gesungen werden, es kann gesteppt-tanzt werden. Kann alles passieren mit diesen Leuten, die man aus unterschiedlichen Kontexten kennt. Susi Bums von den Screenshots, Magnus hat seine TikTok-Karriere, Lea Sartoris vom ZDF-Magazin, uns beide auch. Wir sind da und machen uns da Gedanken gemeinsam, ja, lustige Sachen auf die Bühne zu bringen. Ja. Und wir freuen uns, wenn ihr euch
probiert's
das Ganze
doch mal aus.
Anguckt. Ja, es ist,
wagt doch mal was
mal
Neues.
Ausprobieren.
Ist echt so. Ne?
Habt euch nicht so.
Ja, heute wird hier alles beworben, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Jetzt sind wir aber durch, ne, mit dem Werbeblock.
Ach, ja, jetzt müssen wir das machen, wofür wir hier eigentlich jede Woche zusammenkommen, nämlich die Tabs schließen.
Ja, Miguel, magst du mich mal entführen in deine Tabs?
Soll ich anfangen heute? Mhm. Es ist eine bunte Welt, die ich ja. hier heute hier für dich
Yippie.
Habe. Gehen wir nochmal rein. Ja, Sommervibes, Strände, Seen.
Es ist Sommer, egal ob du schwitzt oder frierst. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert.
Das werden wir auch nochmal beim Deutschen Musical Theaterpreis zum Besten geben.
Wild Guys Medley.
Sowas aus der Kategorie. Aber nein, auch in meinen Tabs geht es heute sommerlich zu. Es geht auch im weitesten Sinne um Urlaube. Denn bei der Planung meines Urlaubs bin ich so ein bisschen ins Grübeln geraten und musste an ein Thema denken, das zu deutschen Urlauben gehört, wie Badeliegen und Eros Ramazzotti. Es ist ein Thema, das irgendwie die ganze Zeit präsent ist und zur deutschen Ästhetik gehört. Ästhetik Deutschland insgesamt. Und ich habe mich gefragt, warum und woher kommt dieses Phänomen? Und wie funktioniert es? Und was haben die Deutschen damit? Was ist die Erfolgsgeschichte hinter Camp David?
Jawohl.
Ja. Die Männermodemarke Camp David. Famously täglich getragen von Pop-Titan Dieter Bohlen, der Markenbotschafter von eben diesen Freizeitklamotten, die einem immer an so deutsche Männer über 40 erinnern, die mit Bier in der Hand und weißen Socken am Grill stehen, Urlaub auf Malle machen und so weiter. Die so ein Fable haben für grelle Farben mit Verläufen, Zahlen, dicke Logos.
Zahlen, Buchstaben, halbe Wandtattoos werden dann nochmal so ja. kursiv irgendwie draufgedruckt. Ja. Helikopter, Blue Water.
Perfect Beaches, Relax and Breezes.
Stockholm,
Calm Waters.
Madagaskar, da steht alles einmal drauf.
Pure and Raw Sailing. Vintage Yacht Race und so weiter. Also es sind eben diese Klamotten, die für Männer gemacht sind, die sonst jeden Tag im Büro Hemd tragen und im Urlaub nicht wissen, was sie sonst tragen sollen.
Hemd mit Buchstaben.
Richtig. Und was ich jetzt schon rausgefunden habe, hier schon der erste Fun Fact zur Modemarke Camp David, dass die Zahlen auf diesen Shirts alle eine Bedeutung haben.
Nein.
Und die meisten sind das Geburtsdatum von einem der Erfinder.
Nein.
Jürgen Finkbeiner. Doch, das hat alles eine Bedeutung. Naja, Dieter Bohlen gibt dem Ganzen jedenfalls ein Gesicht. Das ist einfach so Match made in heaven. Dieter Bohlen und Camp David gehören einfach zusammen. Und er hat 2014 bei der Fashion Show World von Camp David im Europapark Rust folgendes Lied, eine Liebeserklärung an eben diese Marke gesungen. Das wollte ich dir mal zeigen.
David hat sich ihren Traum erfüllt. Sind eine erfolgreiche Marke geworden.
Also er singt We Have a Dream. Ja, aber für Camp David.
Für Camp David, weil Camp David hatte auch einen Traum. Ich wünschte, der Traum von Camp David wäre auch gewesen, einen guten Tonmischer mit an dieses Video zu setzen. Das ist nicht der Fall, man hört ihn kaum.
Dafür gibt es Tänzer.
Es gibt Tänzer in Weiß, die da hier ja schöne Choreografien aufs Parkett legen und so weiter. Also er sagt, Camp David hat sich einen Traum erfüllt und ist eine erfolgreiche Marke geworden. Und das stimmt, damit hat er nicht gelogen, denn Camp David hat über 245 Filialen in Deutschland, Österreich und Schweiz. Es gibt eine Lidl-Sonderkollektion und sie haben eine eigene Filiale im Europapark Rust. Und nicht nur das, halte dich fest, Camp David hat sogar einen eigenen Camp David Freizeitpark. Wusstest du das?
Was?
Es gibt den...
In Camp David oder woanders?
Nee. In Boltenhagen. Da gibt's den Camp David Adventure Park.
Oh, okay.
Herzlich willkommen im Camp David Abenteuerpark. Wir eröffnen heute den Camp David Adventure Park mit seinen 18 Golfbahnen, einer Goldschürfanlage, einem naturnahen Wasserspielplatz und ganz tollen Murmelstein.
Moment, Goldschürfanlage? Also man kann for fun Gold schürfen?
Klingt so. Naja. Okay. Also jedenfalls kann man sagen, dass Camp David die Freizeitmarke für den Mann aus dem Mittelstand ist. Matthias Vogt, einer der aktuellen Geschäftsführer von Camp David, hat einmal den typischen Kunden seiner Klamotten so beschrieben, es sei der Gas-Wasser-Installateur mit 5 oder 10 Mitarbeitern zwischen 40 und 60 Jahren, der zeigen möchte, dass er Geld für ein Kleidungsstück ausgeben kann. Und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Also es ist so Wohlstand zeigen, aber auch nicht zu sehr. So war das Image von Camp David bisher. Aber das Image von Camp David, und jetzt wird's interessant, beginnt sich seit ein paar Jahren zu wandeln. Es werden nämlich Zielgruppen erweitert. Das merkt man auch schon daran, wenn man sich so ein bisschen durch die Werbespots von Camp David auf YouTube scrollt. Das habe ich natürlich gemacht für die Tabs. Und da sieht man immer mehr, dass sie auf so coole und urbane Werbespots setzen. Die ganze Ästhetik ist eher so auf junge, dynamische Typen angelegt. Es wird mit Rap-Musik unterlegt. Und das Interessante ist, dass das funktioniert. Seit ein paar Jahren ploppen hier und da immer mal wieder Fotos auf von zeitgeistigen Music Artists, die Camp David tragen und nicht Dieter Bohlen sind.
Zum Beispiel fällt mir jetzt ein Chiagu.
Ja, Chiagu natürlich. Der hat sogar in seinem Song Palermo eine Zeile, die heißt Camp David Polo hat Farbe vom Himmel. Das war schon ein Song, der ist im letzten Mai erschienen. Also da begann es in Deutschland schon diese Camp David-Wende. Allerdings auch international gibt es dieses berühmte Foto von Yung Lean, der mit Charlie XCX und Caroline Polachek so Arm in Arm auf dem Red Carpet ist und auch er trägt ein Camp David Shirt. Also es ist jetzt schon so seit einiger Zeit, dass das irgendwie so reclaimed wird und vor 2 Jahren gab es einen Song von dem Rapper 15, der sogar einen ganzen Song über Camp David gemacht hat. Ja, das ist der Camp David-Stil. Und es gibt noch weitere Beispiele. Auch 01099 sieht man immer mal wieder in Camp David-Shirts. Und auch Knossi freut sich über Camp David.
Ja, klar, Camp David. Weil ich ja auch nicht blöd war. Und die haben mir 2 Kisten voll mit ihrem Zeug geschickt. 2 ganze Kisten. Voll.
Also wir sind mittendrin im Rebrand von Camp David Mode. Es wird jetzt so, wie so es auch mal vor ein paar Jahren dann Ed Hardy plötzlich wieder cool
daran
wurde.
Erinnert mich das nämlich auch, als dann plötzlich in den 2000ern plötzlich alle A-List-Stars Ed Hardy getragen haben, ja, aus dem Nichts.
Ja, und Trash-Fashion ist jetzt gerade wieder back und Camp David versucht da jetzt natürlich die Jugend bei Stange zu halten und hat deswegen auch einen eigenen Camp David TikTok-Kanal gegründet.
Hi, ich bin Simon von Camp David und Socks. Vielleicht hast du unsere Brand ja schon mal auf der Straße oder im Fernsehen gesehen. Wir sind jetzt bei TikTok am Starten. Wenn du von uns nichts mehr verpassen willst, dann abonniere jetzt unseren TikTok-Kanal.
Ja, und jetzt habe ich mich natürlich gefragt, wie ist es überhaupt so weit gekommen? Und habe mich weiter in die Tabs eingegraben zu der Geschichte von Camp David, die interessanterweise eine ostdeutsche Geschichte ist, weil die Marke ohne den Mauerfall wohlmöglich nie so populär geworden wäre. In dieser Geschichte stehen 3 Brüder im Mittelpunkt, die alle eine weirde Obsession mit Bill Clinton haben und die alle 3 heißen, so hat es zumindest die Weiß geschrieben, wie die Klamotten von Camp David aussehen. Nämlich Jürgen, Hans-Peter und Thomas mit Nachnamen Finkbeiner. Und das sind die 3 Köpfe hinter Camp David.
Interessant.
Sie kommen eigentlich aus dem Schwarzwald, klassischer Arbeiterhaushalt, Mutter Hausfrau, Vater Briefträger und sind nach West-Berlin gezogen, weil es dort keinen Wehrdienst gab. Und Jürgen hat dann eben studiert in West-Berlin, Mathematik und nebenbei in einem Jeans Laden in Berlin-Kreuzberg gearbeitet und war da so fleißig, der war ein fleißiges Kerlchen, der war da sehr gut, dass er sich sehr schnell hochgearbeitet hat, erst zum Geschäftspartner und dann hat er schließlich den Laden übernommen. Und dann gab es eben die ganz große Wende, in Klammern auch für Deutschland, aber eben auch die Geburtsstunde von Camp David, nämlich 1989, der Mauerfall. Und
was für eine Mauer?
Also in Deutschland gab es nochmal diese Mauer. Ich weiß nicht, also da war so eine Mauer durch ganz Deutschland und dann gab es Westdeutschland, die BRD und dann gab es die DDR.
Nein.
Doch, doch. Echt? Ja, ja.
Also die hießen dann anders auch, verschieden.
Ja, ja, das waren dann so zwei Länder in einem.
Okay, war es eine hohe Mauer?
Die war sehr hoch, ja, ja. Da wurde man auch abgeschossen, wenn man darüber wollte. Ach, also
muss
das
ich
war
echt
nicht...
mal ins Rabbit Hole. Ja, ja. Muss ich mal ein paar Tabs zu aufmachen.
Ja, naja, jedenfalls, diese Mauer ist dann gefallen. Und ab dem Punkt waren Jeans ja total in der DDR, weil es eben auch so ein Freiheitssymbol war, US-amerikanische Kultur, Blue Jeans und so weiter. Mhm. Und waren aber in der DDR eben Mangelware. Und alle wollten diese Original-Ami-Jeans von Levi's haben. Und der Jürgen Finkbeiner hat sich gedacht, Moment mal, ich bin noch ganz nah dran an dem Osten, weil ich ja hier in Berlin wohne. Und hat seine Brüder geholt und hat mehrere Jeansläden in Ost-Berlin aufgemacht. Hat eben diesen Zeitgeist genutzt und dafür eine Firma gegründet, die sie Clinton genannt haben, eben nach Bill Clinton, der zu dieser Zeit kurz davor war, US-Präsident zu werden. Und sie wollten dadurch natürlich einmal ihre Obsession für Bill Clinton irgendwie zeigen.
Mehr zu Bill Clinton im Tab Monika Lewinsky.
Ja, allerdings natürlich auch eben diesen Zeitgeist versprühen, diesen Ami-Vibe irgendwie dazu haben. Also sie haben dann diese deutsche Firma eben Clinton genannt.
Ganz schön smart.
Und ganz schön smart eben diese Situation ausgenutzt und da dann eben Blue Jeans verkauft. Aber eben nicht nur Blue Jeans, sondern auch den American Dream.
Mhm.
Und all die weiteren Marken, die sie dann eben aus dieser Firma Clinton entstehen haben lassen, haben sie auch immer nach irgendetwas aus dem Cinematic Universe von Bill Clinton benannt. Das fand ich auch total interesting. Camp David selbst ist nämlich ja eigentlich der Name von eben dieser privaten Erholungsanlage des US-Präsidenten. Das ist ein inoffizieller Titel. Eigentlich ist der offizielle Titel dieser Anlage Naval Support Facility Thormont oder so. Weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe.
Also das ist nicht so eine Art Sommerresidenz oder so?
Doch, da kann er Urlaub machen, da kann er entspannen. Da wurden aber auch schon mal hier und da wichtige Verhandlungen geführt und so weiter.
Ist das das Äquivalent zu Mar-a-Lago von Trump? Oder ist das nochmal irgendwie, weißt du das?
Das weiß ich gerade nicht.
Das ist nicht schlimm.
Naja, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet auf die Frage. Fragen bitte nach dem Vortrag. Naja, jedenfalls gab es dann mehrere Label, zum Beispiel auch ein Frauenlabel, was sie gegründet haben bei Camp David. Und kannst du dir vielleicht vorstellen, nach wem sie dieses Frauenlabel benannt haben, aus dem Universum von Bill Clinton.
Entweder Hillary oder Chelsea.
Falsch, nach der Katze. Socks. Genau, also das Frauenlabel heißt Socks, benannt nach der Katze von Bill Clinton.
Ach so, und das sind gar keine Socken, das heißt
nein,
nur Socks.
Also S-O-C-C-X geschrieben. Es gibt dann aber tatsächlich auch noch eine Marke Chelsea, die ist aber eher so für den Vertrieb zuständig. Das ist eben benannt nach der Tochter von Bill Clinton. Also diese Brüder sind irgendwie obsessed mit Bill Clinton und der Plan von denen ist aufgegangen und Camp David war schnell in Ostdeutschland super, super erfolgreich. Nach nur 10 Jahren auf dem Markt haben sie schon 50 Millionen Umsatz im Jahr gemacht, aber eben hauptsächlich im Osten. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie ist es dann so erfolgreich in ganz Deutschland geworden? Und hier gab es dann eben die zweite große Wende in der deutschen Geschichte, nämlich die Geburt von Dieter Bohlen. Genau. Der hat ja schon dann nur so ein bisschen auf gottesweiten Erdenrund Lust wandelt und ist da rumgelatscht und so und hat seine Musik gemacht, Modern Talking und so weiter und so fort. Und DSDS war in vollem Gange. 2009 ist dann aber etwas Magisches passiert. Und zwar ist ein Mitarbeiter von Camp David auf Dieter Bohlen getroffen, privat am Strand auf Malle. Und da sind die ins Gespräch gekommen und Dieter Bohlen erinnert sich hier in dem Podcast, ich trage immer Camp David, Interview mit Dieter Bohlen, sich so schicksalshaft an diese erste Begegnung.
Die kamen am Strand, ich saß da so und dann haben die gesagt, willst du nicht unsere Sachen anziehen? Und dann habe ich gesagt, ja, muss mir erstmal die Sachen zeigen. Und dann kamen die 2 Wochen später und dann war ich da immer noch am Strand. Dann haben die da diese T-Shirts da hingelegt und so. Und ich fand das geil. Und die hatten damals 900 Euro Gewinn und waren so 3 Typen aus Berlin. Ja, total nett. Und daran hat sich nie was geändert. An den 900 Euro hat sich ein bisschen was geändert. Ja. Kann man ja im Handelsregister nachlesen.
Ja, genau.
Das ging dann so.
Naja, jedenfalls wurde so Dieter Bohlen Markenbotschafter von Camp David. Das war ein Deal auf Handschlag, der quasi am Strand von Malle gemacht wurde. So ist zumindest diese offizielle Version. Ich weiß nicht, ob das die Legende, die sie erzählen. Aber irgendwie verbindet man diese Marke so doll mit unserem Dieter. Also Bohlen ist Camp David und Camp David ist Dieter Bohlen. Hierzu sei kurz erwähnt, eine komplexe Besprechung und Analyse der Medienfigur Dieter Bohlen könnt ihr gerne in folgenden Tabs nachhören. Bohlenbücher, Lana Kai, Kaiser, Verona vs. Alice Schwarzer und der Too Many Tap Special Folge Der Fall Grazia. Naja, jedenfalls, man kann sich Dieter Bohlen gar nicht ohne Camp David vorstellen, obwohl er eben seit 2020 gar nicht mehr der offizielle Markenbotschafter ist. Dieter hat dann eben immer beiläufig bei DSDS oder dem Supertalent Camp David getragen und damit mal eben, nachdem das so zwei, dreimal passiert ist, den Online-Shop von Camp David zum Einstürzen gebracht. Nachdem er das in diesen Sendungen getragen hat, waren plötzlich sämtliche Männer der Republik obsessed mit Camp David. Und das in einer Zeit, interessanterweise, in der es ja so Influencer-Dasein noch gar nicht gab. Da war natürlich so ein Testimonial wie Dieter Bohlen Gold wert. Und ich habe nochmal nachgeguckt, tatsächlich hat sich der Umsatz, seitdem Dieter Bohlen da Markenbotschafter war, verdoppelt von Camp David. Also der hat das wirklich nur durchs bloße Tragen Skyrocket-Karriere hingelegt und vergoldet. Das fand ich wirklich total beeindruckende Zahlen. Und er ist dann sogar, und das war so der Peak auch dieser Zusammenarbeit, bei der Camp David Fashion Show im Berliner Olympiastadion mit einem Helikopter eingeflogen und hat dann seine neuen Camp David-Klamotten präsentiert. Es gab dann auch irgendwann so T-Shirts mit seinem Gesicht drauf sogar. Also es ist wirklich wie, als hätte er diese Marke erfunden. Und was ich auch immer noch liebe in dieser ganzen Dieter Bohlen Camp David-Lore, ist dieser iconic Screenshot, der immer mal wieder rumgeistert, wo eine Person unter Dieter Bohlens Post kommentiert hat, wo sie so ein weißes Shirt anhat, endlich mal nichts von Camp David. Und er hat wirklich in so einem Satz drunter geschrieben, ist von Camp David. Das lieb ich irgendwie. Also Dieter ist auch privat obsessed mit Camp David. Das hat er in diesem Podcast eben auch nochmal erzählt.
Du wirst mich niemals in irgendwas anderem sehen als in Camp David. Das sind meine Sachen so. Die Hosen, ich fühle mich da so wohl. Da habe ich nie dieses, weißt du, dass die Eier klemmen und so. Diese Scheiße da. Da kann ich auch gut drin komponieren zum Beispiel.
Richtig.
Und ich würde auch nie für irgendwas Werbung machen, wo ich nämlich irgendwie einen Bezug zu habe oder was ich wirklich gut finde.
Mit Sicherheit. Dieter Bohlen würde ja nie für etwas Werbung machen, wofür er keinen persönlichen Bezug hat.
Es ist für mich aber auch eine interessante Erkenntnis, dass er noch nie einen Song mit klemmenden Eiern komponiert hat.
Ja, fand ich auch interessant.
Hört man den Songs nicht an?
Nee. Jedenfalls habe ich dann jetzt nochmal geguckt, zu welchen Marken Dieter Bohlen sonst noch diesen persönlichen Bezug hat. Da war ich auch sehr erstaunt.
Der Brutzler von Wiesenhof.
Ich werde ja oft gefragt, Dieter, wie beweise ich mein Talent beim Coin Master? Man braucht natürlich auch ein bisschen Glück.
Neumüller Milchlava. Schoko mit Chili.
Mein Cholesterinspiegel wurde gemessen und war ganz schön hoch, du. 264. Ich habe da mal speziell proaktiv probiert.
Und deshalb habe ich Premiere World.
Werbung für günstige Reisen mache ich nicht. Ich muss dann auch.
Das ist eine super Überleitung. Bohlen macht den Abflug mit bis zu 50% Last-Minute-Rabatt.
Das finde ich mega.
Freu dich auf Urlaub mit bis zu 50% Last-Minute-Rabatt auf Check24.
Ich kaufe nur noch im Makromarkt.
Ja. Da hängt überall sein Herz dran, würde ich sagen. Er ist einfach eine ehrliche Haut.
Er ist mit dem Brutzler den Cholesterinspiegel hochjagen und dann mit B-Zell wieder runter. Der hält sich auch selber am Leben quasi.
Ja, das ist auf jeden Fall das Leben von Dieter Bohlen. Jedenfalls war das dann so erfolgreich, diese Zusammenarbeit von Camp David und Dieter Bohlen, dass sie noch weitere Testimonials herangezogen haben, die auch irgendwie alle reinpassen. Man kann die sich alle richtig vorstellen in Camp David, nämlich Joey Kelly unter anderem, Ottmar Hitzfeld, der Boxer Arthur Abraham. Also alles auch so Männer, die so Eindruck machen, die kernig sind, kompromisslos und laut wie eben die Klamotten selbst. Naja, ja, das ist jedenfalls die wilde Reise von Camp David und jetzt kommen eben so Leute wie Shiagu, die Camp David in eine neue Generation tragen müssen. Wie viel davon jetzt offizielle Deals sind oder so Zufälle, das weiß ich gar nicht genau, ob jetzt Shiagu da jetzt tatsächlich irgendwie einen Vertrag mit Camp David hat oder das nur trägt, weil er das irgendwie ironisch und lustig und trashig findet. Jedenfalls ist es gerade wieder überall Thema und die drei Brüder sind stinkreich vom Hof gegangen. 2023 sind sie aus der Firma ausgestiegen, haben sich zurückgezogen und haben wahrscheinlich ein wunderschönes Leben, schöner als der Präsident auf Camp David selbst. Ja, das
ein ostdeutsches Märchen.
Ein ostdeutsches Märchen. Das ist jedenfalls ein Tab, der die Seele von Deutschland extrem widerspiegelt, finde ich. Es hat Mauerfall, es hat Mallorca, es hat Dieter Bohlen. Deutscher wird es eigentlich gar nicht mehr. Und eben diese unglaubliche Erfolgsgeschichte einer Marke, die dann doch immer wieder sehr nah am Zeitgeist ist und das versteht, da irgendwie anzudocken, immer wieder aufs Neue. Fand ich sehr interessant, sehr viele interesting.
Wann sehen wir dich denn hier komplett ausgerüstet in Camp David?
Ja, du am Gardasee, das kann ich dir aber versprechen, nächste Woche. Also, ich werde diesen Tab jetzt erstmal schließen, habe aber die Befürchtung, dass ich auch im Urlaub selber immer wieder mal daran erinnert werde.
Und das kann ich dir am Gardasee versprechen. So, bevor ich jetzt in meine Tabs gehe, könnt ihr mal dabei sein, wie hier Behind-the-Scenes-Magic passiert. Lieber Miguel, würdest du einmal kurz mein Aufladekabel einstöpseln?
Natürlich, das können wir nicht schneiden. Das ist zu guter Content für ARD Sounds.
Ich habe nämlich nur noch 7%.
Alle mal hören.
So. Das reicht nicht für die Tabs. Es wird wirklich XXL-Folge. Guck mal, wie lange wir schon aufnehmen.
Das machen wir doch immer am Sommer.
Gerade.
Ja, wir haben schon sehr lange. Aber wir haben doch letztes Jahr auch hier mit Sommerwetten das und so XXL gemacht. Das ist manchmal so. Da müssen noch alle Sachen raus. Alles raus, was keine Miete zahlt.
Wir labern hier heute, bis all die Sounds voll ist. Und ich nehme dich jetzt mal mit auf eine wilde Reise in meine Tabs, Miguel.
Aber sehr gerne.
Es ist Sommer. Es ist Urlaubszeit, ob auf Balkonien oder auch unterwegs auf Reisen. Miguel, wir versuchen ja dieses Jahr beide, wie gesagt, mal ein bisschen rauszukommen. Bevor man aber so eine Reise antritt, lohnt es sich aber vielleicht, sich nochmal mit Dingen zu beschäftigen, die einen dort erwarten könnten. Oder auch nicht. Denn den Bereich, den wir hier betreten, der ist recht mystisch. Es handelt sich um Syndrome, die bestimmte Städte betreffen. Vielleicht hast du schon mal was vom Paris-Syndrom gehört. Falls nicht, hole ich dich rein.
Nee, Paris-Syndrom sagt mir nichts. Stockholm-Syndrom kenne ich, aber da wirst du bestimmt später zu was
da
sagen.
Da kommen wir auch noch zu. Also das Paris-Syndrom beschreibt etwas, das auftritt bei TouristInnen, die nach Paris kommen und eine Art Schock bekommen.
Weil es so schön ist?
Nee, eher andersrum. Und zwar hängt es zusammen mit dieser Erwartungshaltung an Paris. Die Art, wie Paris vermarktet wird in Film, Fernsehen, Popkultur. Musik, genau. Stadt der Liebe, Stadt der Lichter, Baguette, Croissant, Café, oh la la. Das Traumreiseziel von vielen, vielen Menschen weltweit. Und wenn man dann ankommt, findet man sofort L'amour unter dem Tour Eiffel und jemand spielt Amélie auf dem Akkordeon, so ungefähr.
Ehrlicherweise ist es auch ein bisschen so. Also ich war ja schon mal in Paris, wir waren sogar schon mal zusammen in Paris und ich finde es eine sehr romantische Stadt.
Ist
und
es auch.
Wenn man da durchläuft, vielleicht braucht man auch so ein bisschen seine Fantasie dafür, das mag sein.
Genau, weil ganz so auf Anschlag ist es natürlich nicht, wenn man da ankommt.
Also die Ratten sprechen nicht, die da im Kanal sind.
Nein, die machen auch kein Ratatouille, genau. Ja, es hittet nämlich die Realität, wenn man dort ankommt. Paris ist einfach eine riesige Metropole mit allem, was riesige Metropolen so haben. Krach, Dreck, extrem viele Menschen, extrem viele Touris und Menschen, die jetzt vielleicht nicht rund um die Uhr nur nett sind und Akkordeon spielen und einem Croissants zu werfen.
Ja, wahrscheinlich auch eine sehr hohe Obdachlosigkeitsrate und so weiter. Das ist ja Teil von der Realität von vielen Metropolen.
Genau, und die Pariser Banlieues haben ja nochmal eine ganz besondere soziale Dynamik. Auf die treffen wahrscheinlich jetzt die Touris, die kommen, um das Centre von Paris zu sehen, gar nicht unbedingt. Aber trotzdem reicht es schon, konfrontiert zu sein mit der Realität, die dann doch anders ist als das, was einem so vermarktet wird. Und mit dieser Enttäuschung werden manche Menschen wohl nicht so gut fertig. Dazu kommt vielleicht noch eine weitere Anreise, die man hatte, wenn man von einem anderen Kontinent angereist ist. Jetlag, den Druck, den man sich jetzt selber auch macht, in dieser Stadt alles zu sehen und zu erleben. Bin ich jetzt selber nicht ganz ungefährdet, wie du weißt. Und diese Symptome, die dann...
10 Minuten Little Italy, 10 Minuten Chinatown, war der Satz, als wir wirklich nur noch ganz wenig Zeit hatten am letzten Tag von unserer gemeinsamen New York-Reise. Da ist Caro wirklich die Bilder. Sie will alles sehen und wenn es nur ganz kurz ist.
Ich will doch lieber 10 Minuten in meinem Leben Little Italy gesehen haben und Chinatown als nie.
Ich will mir lieber Zeit nehmen für eines und dann vielleicht beim nächsten Mal
ich
noch mal was anderes.
Ich baller
ja,
so durch.
Ja, also das weiß ich wohl, dass du da gefährdet bist.
Auf jeden Fall kommt das möglicherweise alles zusammen und die Symptome, die beschrieben werden bei Menschen, die dieses Paris-Syndrom durchleben, werden bei Wikipedia wie folgt aufgelistet. Akute Wahnzustände, Halluzinationen, Verfolgungswahn, Wahrnehmung an Opfer von Vorurteilen, Aggression oder Anfeindung durch andere zu sein, Derealisation, Depersonalisation, Angst sowie psychosomatische Manifestationen wie etwa Schwindel, Tachykardie oder Schwitzen. Das ist tatsächlich keine anerkannte offizielle Diagnose, dieses Paris-Syndrom, sondern eher ein Mythos, der umstritten ist. Aber tatsächlich ein Phänomen, das sich in der Popkultur extrem hartnäckig hält.
Oh, wie bei Sex in the City. Sie hatte auch Paris-Syndrom.
Wirklich?
Ja, in der letzten Staffel, ich will jetzt nicht spoilern, sie geht nach Paris. Ich hab doch gespoilert.
Das hast du gespoilert.
Aber gut, die Serie ist seit vielen Jahrzehnten abgedreht und man kann es nachgucken.
Du, das dachte ich auch bei Harry Potter. Also, und die Snape-Sachen verfolgen mich bis heute in meinen DMs.
Also Carrie Bradshaw geht nach Paris und ist da unglaublich unglücklich und vermisst ihr New York und ihre Friends in New York. Und Paris ist nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat.
Es gibt übrigens auch New York-Syndrom, da kommen wir später noch zu. Also, dieses Paris-Syndrom ist ein bisschen kompliziert, dem auf den Grund zu gehen tatsächlich. Was einen nämlich so ein bisschen stutzig macht, ist, dass dass dieses Phänomen meist JapanerInnen zu betreffen scheint. So habe ich auch das erste Mal davon gehört, damals in unserem Französisch-LK in der Schule. Das Paris-Syndrom ist etwas, was JapanerInnen in Paris erleben. Und das könnte damit zusammenhängen, dass die Grundlagen für diesen Begriff Paris-Syndrom geliefert wurden von einem in Paris arbeitenden japanischen Psychiater namens Hiroaki Ota. Der hat nämlich 1991 ein Buch darüber geschrieben und schon 86 die ersten Personen mit diesem Syndrom diagnostiziert. Er hat davon berichtet, dass PatientInnen unter plötzlicher Traurigkeit leiden. Sie erleiden Panikattacken, Halluzinationen, Wahnvorstellungen. Und das kann eben ganz unterschiedliche Ausprägungen haben. Einer seiner Fälle hat sich tagelang in sein Hotelzimmer eingeschlossen. Ein anderer hat gedacht, er ist der Sonnenkönig Louis XIV. Eine Frau war davon überzeugt, sie wird von Mikrowellenstrahlen angegriffen. Also das kann irgendwie von kurzer Überforderung hin zu ja, richtigen Halluzinationen führen und prägt sich unterschiedlich aus. Und warum das so einen Mythos-Charakter unter anderem hat, ist, weil dieser Entdecker Ota bis heute kein offizielles Interview über dieses angebliche Syndrom gegeben hat. Vielleicht auch, weil er dann so ein bisschen runterfahren müsste mit dem Drama. Er nennt nämlich in seiner zweiten Publikation Zahlen und da kommt raus, dass er und sein Team im Saint-Anne-Krankenhaus, das ist das einzige Pariser Krankenhaus mit japanisch sprechendem Personal, innerhalb von 16 Jahren 63 Paris-Syndrome nur gezählt haben. Das sind im Schnitt etwa 4 im Jahr bei 1 Million Paris-Besuchern aus Japan pro Jahr, was wirklich nicht viel ist. Und dazu kommt, dass viele dieser beschriebenen PatientInnen schon vor ihrer Reise in psychiatrischer Behandlung gewesen sind. Okay. Also hier kommt zum einen die Häufung zusammen, Personen, die vorher schon damit zu tun haben, plus sehr spezifisch dieses eine Krankenhaus, wo japanisch gesprochen wird, weshalb das dann häufiger bei japanischen TouristInnen festgestellt wurde. Also man kann es jetzt nicht so festlegen auf, das passiert nur JapanerInnen. Tatsächlich kann es jedem passieren und wurde auch schon bei TouristInnen aus anderen Ländern festgestellt. Also es gibt da keine offiziellen Zahlen, wie viele Menschen wirklich von diesem Paris-Syndrom betroffen sind. Und außerdem geht ja auch nicht jeder, der sich unwohl fühlt in Paris, jetzt plötzlich zum Arzt. Ja. Also da wird es ja auch viele Fälle geben, wo das gar nicht rauskommt. Und wie gesagt, nicht als offizielle Diagnose anerkannt. Viele KritikerInnen halten diese Zusammenhänge tatsächlich auch für Zufälle. Es ist aber auch schon vorgekommen, dass die Fälle so drastisch waren, dass Menschen so überfordert waren mit dieser Existenz in Paris, dass die japanische Botschaft Krankentransporte zurück in die Heimat organisieren musste.
Wirklich?
25% der Betroffenen mussten tatsächlich einen Klinikaufenthalt.
Warum? Kann man die nicht erstmal nach Disneyland Paris machen, um wieder die Stimmung nach oben zu kriegen? Da gibt es doch auch dann diese, tatsächlich diesen Ratatouille-Abschnitt in diesem Park. Vielleicht gefällt denen das besser.
Ich weiß nicht, ob Disneyland jetzt das richtige Heilmittel ist, weil hier wird eher geschrieben Ruhe. Zeit und Ruhe soll man sich nehmen, um
nicht
dann wieder runterzukommen. Nein, It's a Small World stand nicht auf dem Rezept. Ja, und tatsächlich lieben die Medien dieses Phänomen und dieses mystische Syndrom. Es gibt so viele unterschiedliche Zahlen, von denen ich allein jetzt in dieser Blitzrecherche gelesen habe. Also zum einen diese 63 Syndrome innerhalb von 16 Jahren, die ich eben schon erwähnt habe. Manche Medien berichten von Dutzenden oder Hunderten Fällen im Jahr. Es ist sehr schwammig und sehr mystisch. Aber die Medien lieben das und eaten das ab, weil es ist natürlich was super Kurioses, dass Menschen das erleben in Paris. Und es passt
auch
halt
so
auch
kollektiv irgendwie, also dass es so viele Leute betrifft, ist schon sehr merkwürdig.
Und es passt halt auch total zu so Vorurteilen oder Klischees, die man jetzt mit den beteiligten Nationen verbindet, weshalb das irgendwie so dauernd im Gespräch bleibt. Es gibt einen Arzt, der dazu auch geforscht hat, der nennt japanische Zeitschriften als hauptverantwortlich für diese Entstehung dieses Syndroms, weil speziell in so japanischen Magazinen Paris als ein Ort beschrieben wird, in dem die meisten Menschen auf der Straße wie Models aussehen und die meisten Frauen Kleidung von Louis Vuitton tragen. Mhm. Sie sehen den Boulevard du Montparnasse der goldenen 20er, Manet, Renoir und die wie die auf Modezeichnungen angezogenen Pariserinnen. Ja, und dann kommen die halt an und sehen auch mal jemanden, der Camp David trägt. Und ist natürlich vorbei. Ja, und dann hast du halt so Filme wie die fabelhafte Welt der Amelie, die das alles als so einen mystischen, magischen Ort romantisch verklären. Und eben dieser Film kam besonders in Japan extrem gut an. Bei den Besucherzahlen auf Platz 6 weltweit. Also das mag alles dazu dazu beitragen, auch zu diesen ganzen verschiedenen Quellen und angeblichen Fakten, die man da so liest. Die BBC hat mal berichtet, es gäbe eine 24-Stunden-Hotline für Betroffene von diesem Paris-Syndrom.
Mein Gott.
Was die japanische Botschaft aber dementiert hat. Also da sieht man, wie viel da irgendwie so Urban Myth im Umlauf ist. Und auch in der Popkultur. Es gibt zahlreiche Filme, Dokus, Songs dazu. Es gibt sogar einen Blumengarten featuring Paula Hartmann-Song. Namens Paris-Syndrom. Ein anderer Arzt kam zu dem Schluss, dass es eher eine psychische Manifestation ist, die nicht mit der Reise, sondern eher mit dem Reisenden an sich verbunden ist. Nämlich, dass so eine Reise nach Paris eben einfach eine Erhöhung der Herzfrequenz mit sich bringt, was zu was wie Kurzatmigkeit und Schwindelgefühl führen kann und Halluzinationen entstehen können, ähnlich einem anderen Syndrom, das mit einer Stadt zu tun hat, und zwar dem Stendhal-Syndrom. Auch genannt das Florenz-Syndrom. Das geht zurück auf einen französischen Schriftsteller, dessen Pseudonym war eben Stendhal. Und der hat eine Art Reisetagebuch geschrieben, als er in Italien war,
in Florenz.
Im Urli.
Und da war das Eis nicht so lecker, wie er sich das vorgestellt hat oder
so? Nee, tatsächlich war er diesmal nicht enttäuscht, sondern das Gegenteil ist
begeistert.
Passiert. Er war absolut
fantastisches
überwältigt. Er war überwältigt. Er ist nicht mehr klargekommen in Florenz.
Florenz ist auch schön. Ich war schon mal in Florenz. Ich war auch überwältigt und bin nicht mehr klargekommen.
Und ähnlich wie du hat er das 1817 erlebt und hat schon bei der Ankunft in Florenz sich wie in einem Wahn gefühlt. Und er konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Er war nämlich in der Kirche Santa Croce, wo die Grabmäler von Michelangelo sind und Dante Alighieri und Galileo Galilei. Und hat er sich so reingestellt, dass er Folgendes aufgeschrieben hat. Ich befand mich bei dem Gedanken, in Florenz zu sein und durch die Nähe der großen Männer, deren Gräber ich eben gesehen hatte, in einer Art Ekstase. Als ich Santa Croce verließ, hatte ich starkes Herzklopfen. In Berlin nennt man das einen Nervenanfall. Ich war bis zum Äußersten erschöpft und fürchtete, umzufallen. Und seitdem bezeichnet man dieses Gefühl, krankhaft überwältigt zu sein, von so einem Erlebnis auf Reisen, als Stendhal-Syndrom. Gewisse psychische, zum Teil somatoforme Störungen, wenn sie im Zusammenhang mit einer kulturellen Reizüberflutung auftreten. Also du hast quasi so eine Reizüberflutung, dass du irgendwie Panikattacken bekommen kannst und so Wahrnehmungsstörungen.
Oh, wow.
Das habe ich manchmal in extrem großen Reves.
Ich hätte das manchmal, wenn du mir dann deine Tabs erzählst, dass ich so begeistert bin, dass ich hier vor Freude vom Stuhl falle.
Ja, und dieser Stendhal ist nicht der einzige, dem es so ergangen ist auf Reisen. Es gab einige europäische Intellektuelle, die unterwegs waren und dann Ähnliches durchlebt haben. Zum Beispiel auch der Schriftsteller Wilhelm Heinse Ende des 18. Jahrhunderts. Als er das Pantheon in Rom betreten hat, hat er ein Gefühl des Schwebens gehabt. Während Heinrich Heine in seinen Reisebildern über den Mailänder Dom geschrieben hat, dass die unzähligen Heiligenbilder einem fast die Sinne verwirrten. Also es klingt alles nach so einer Reizüberflutung angesichts so kulturellen Bildnissen, Gebäuden, Kunstwerken, alles, was dich irgendwie so
begeistert.
Aber bis zur Ohnmacht begeistert.
Ja, der ist in Ohnmacht gefallen, weil er es so schön fand.
Ja. In einem Artikel aus der SZ habe ich gelesen, dass auch Sigmund Freud es mal so ergangen ist, als er aber nach Athen gereist ist. Als Sigmund Freud 1904 zum ersten Mal vor der Akropolis steht, beginnt er an sich zu zweifeln. Ist er wirklich hier? Existiert diese Ruine tatsächlich? Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass er sich das alles einbildet? Ihm wird schwindelig. In einem Brief berichtet er später von der verworrenen und schwer darstellbaren psychischen Situation, in die sein Athen-Besuch ihn gestürzt hat.
Also der hatte doch eh einen Schaden.
Ja, der hatte wohl einen Schatten, ne?
Ja. Sigmund Freud hatte doch eh einen Schatten. Also da brauchen wir jetzt gar nicht weiter drüber reden.
Und tatsächlich hat eine italienische Ärztin das Ganze dann so zusammengefasst als Stendhal-Syndrom, die hat das geprägt, namens Graziella Magherini.
Für die hat die da wohl auch schon Werbung gemacht.
Also die hat dann nämlich gemerkt, dass es vielen ausländischen TouristInnen so geht in Florenz. Und die hat in einem Florentiner Krankenhaus gearbeitet und das dort eben mehrfach beobachtet und so kategorisiert und das eben Stendhal-Syndrom genannt, wo sie dann drei Varianten ausgemacht hat von diesen Symptomen. Es gibt eine Gruppe, die so richtig in Störungen der Wahrnehmung kommt, in Halluzination und wahnhafte Stimmung und die irgendwie auch Schuldgefühle empfinden, was total interessant ist. Eine zweite Gruppe hat so Allmachtsfantasien, Fantasien entwickelt, was die affektive Störung genannt wird, und aber auch eine Erkenntnis der eigenen Bedeutungslosigkeit angesichts dieser Fülle von Kunstschätzen. Ein bisschen ist es mir in Rom mal so gegangen, dass man sich so ganz, ganz klein und überfordert fühlt.
Da kannst du die Kunst, die du machst, nämlich Podcast machen, nicht mit vergleichen mit der Kunst, die du in Rom siehst.
Nee. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die dann einfach Panikattacken bekommen, erhöhter Blutdruck und Ohnmachtsanfälle, Bauchschmerzen, Krämpfen, alles dabei. Also es ist wirklich kurios, was Menschen da angesichts dieser Reizüberflutung alles so erleben können. Die Veröffentlichung von dieser Margherini, die wurden auch ziemlich kontrovers diskutiert. Also dass man sich jetzt auch nicht so ganz drüber einig, was die da alles zusammenwirft und unter diesem Überbegriff fasst. Auch das irgendwie schwammig und irgendwie mystisch. In der Kunstwelt auch super viel verarbeitet in verschiedenen Filmen und Dokus und Songs und Kunstwerken und so weiter. Und ein ähnliches Syndrom, was Richtung Größenwahn geht, ist das Jerusalem-Syndrom.
Oh, da denkt man, man ist Jesus, wenn man da in Jerusalem war.
So ungefähr. Es ist total abgefahren, weil es jetzt hier um religiöse Wahnvorstellungen geht. Tatsächlich identifizieren sich die Betroffenen mit heiligen Personen aus dem Alten und Neuen Testament oder geben sich sogar als diese aus. Und es ist wirklich so, dass sie dieses Syndrom durchleben und dann öffentlich anfangen, so Predigten zu halten und zu beten.
Das finde ich hilarious.
Und sie hüllen sich dann in so weiße Gewänder und Bettlaken. Ja, um so ein bisschen den Drip von damals auch noch zu fahren. Es gibt so ein paar berühmte Fälle von Menschen, die angeblich dieses Jerusalem-Syndrom hatten. Der zum einen auf seiner Insel da, aber es gab einen Iren namens Oliver McAfee, der war nämlich mit dem Fahrrad mehrere Wochen in Israel unterwegs und hat seine Rückreise nie angetreten und ist verschwunden.
Nee.
Und da rätseln nun die Medien, ob er möglicherweise an diesem Jerusalem-Syndrom erkrankt ist. Es deutet nämlich einiges darauf hin. Der ist nämlich in die Negev-Wüste geradelt und hat so eine Spur hinterlassen wie Hänsel und Gretel, aber aus zerrissenen Bibelseiten. Ja, und deswegen geht man davon aus, dass er möglicherweise daran gelitten hat. Es gab einen anderen Fall von einem Mann, der jahrelang sich als König David ausgegeben hat und täglich an der Klagemauer stand und dort Harfe gespielt hat und Gewänder getragen hat.
Manche Leute haben zu viel Zeit.
Er war felsenfest davon überzeugt, er ist der biblische König David. Und Leute, die sich mit ihm beschäftigt haben, haben zuerst gedacht, naja, ist das irgendwie so eine Masche? So wie am Times Square? Stellt er sich da jetzt cowboymäßig hin, um die Touris zu begeistern? Und da war aber irgendwie klar, je länger man den da beobachtet hat, nein, der hat wirklich...
He's serious.
Ja, he lived it. König David. Gott. Er hat sich damit identifiziert. Und ja, das ist eben so ein Fall, den man diesem Jerusalem-Syndrom zurechnet. Es gibt einen sehr langen Deutschlandfunk-Kulturartikel zum Jerusalem-Syndrom, den ich sehr empfehlen kann. Da spricht auch ein Arzt, der sich damit näher befasst und der eben sagt, dass da auch zwischen zwei Formen unterschieden wird, nämlich zwischen dem reinen Jerusalem-Syndrom, das sich bei Personen entwickelt, die vorher nie irgendwelche psychischen Probleme hatten, dafür aber zum Beispiel streng religiös sind oder aus ganz kleinen Städten und Dörfern kommen. Und dann dieser Überforderung und dieser Wucht an Konfrontation mit Religiösem, das vielleicht entwickeln. Und andere, die vielleicht halt vorher schon vorbelastet sind. Fast alle kommen übrigens aus den USA oder Europa. In 60-65% der Fälle sind Frauen die Betroffenen, was ich auch interessant fand. Die meisten waren ChristInnen, nur sehr wenige von ihnen hatten einen jüdischen Hintergrund. Aber es gibt auch einen extremen Rückgang dieses Syndroms. Dieser Arzt hier zum Beispiel hat seit 2009 niemanden mehr damit im Krankenhaus behandelt. Und jetzt Paris-Syndrom, Florenz-Syndrom, Jerusalem-Syndrom ist nicht alles. Es gibt noch, wie gesagt, das New York-Syndrom.
Das was ist so das, dieses, was ist wenn, man, wenn man 10 Minuten Chinatown, 10 Minuten Little Italy sehen
Das
oder?
Ist es, genau. Diese Überforderung, die man spüren kann mit dieser Hektik und dieser unfassbaren Größe konfrontiert zu sein, damit nicht gut umgehen zu können. Das Indien-Syndrom, das ist eher, wenn jetzt so westliche TouristInnen eintauchen in so spirituelle Wahnvorstellungen und so denken, sie haben Erleuchtungen in Anführungsstrichen durchleben. Das gibt es auch. Also es ist echt super interessant und man kann so richtig rein ins Rabbit Hole. Ich finde das mega interessant, was es mit Menschen machen kann, wenn Erwartung und Realität aufeinander knallt und dass es dann so vielen so ähnlich ergeht. Ist das nicht kurios?
Das ist wirklich kurios und ich bin schon sehr gespannt, ob wir beide gemeinsam ein Gardasee-Syndrom entwickeln, wenn es einfach Spaß macht, zu planschen und ein Eis zu schlecken.
Ja, und ich würde gerne noch ein Städtesyndrom hier mit aufnehmen, wo ich in ein kleines Side-Rabbit-Hole gefallen bin.
Das Köln-Syndrom.
Hat nichts mit Reisen zu tun, sondern einen darkeren Hintergrund, nämlich ein Geiseldrama. Das ist das Stockholm-Syndrom. Dazu habe ich nämlich neulich erst einen Artikel gelesen. Das wird nämlich so oft zitiert, dieses Stockholm-Syndrom. Und es ist so ein geflügeltes Wort, aber sehr wahrscheinlich auch eher ein Mythos und hat auch mit, Überraschung, Täter-Opfer-Umkehr und möglicherweise Sexismus zu tun. Und das finde ich so spannend, dass ich da gerne nochmal separate Tabs bald aufmachen will. Aber das erst nach der Sommerpause. Was für ein Cliffhanger. Nach der Sommerpause gibt's Geiseldrama-Tabs.
Boah, das heißt, da muss ich ja jetzt hier so lange warten,
bis ich das erfahre.
Und die ZuhörerInnen da draußen
das
auch.
Das sprengt hier den Rahmen. Guck mal, wie viel wir jetzt schon vollgequasselt haben.
Okay, dann machen wir Stockholm-Syndrom, wenn wir wiederkommen. Und für heute schließen wir die Tabs damit beide offiziell.
Ich schließe jetzt erstmal die Tabs, bevor ich noch mehr Angst kriege vor anderen Städten.
Ja, nee. Ja,
schön Urlaub, sage ich mal.
Schön Urlaub.
Ne?
Und die Tabs sind damit geschlossen. Wow, Caro, es fühlt sich wirklich an, als würde man in der Schule am letzten Tag vor den Sommerferien die Hefte zusammenschlagen. Und wir haben es jetzt für dieses halbe Jahr geschafft. Nächste Woche gibt es an dieser Stelle die Best-of-Folgen hier in ARD Sounds. Jedenfalls könnt ihr natürlich trotzdem jederzeit eure Tabs bei uns loswerden. Entweder an unsere E-Mail-Adresse, die heißt toomanytabs@ndr.de oder aber an unsere Socials, da heißt du @CaroWorps und ich @MiguelR aus Ader, könnt ihr bitte eure Tabs.
Bitte nur einen Tab.
Bitte nur einen Tab.
Ein klitzekleiner Tab.
Hallo, wir sind die Nonnen. Wir wollten auch noch mal Tschüss sagen vor der Sommerpause.
Wir gehen auch in den Urlaub.
Ja, da werde ich ganz viel beten, den lieben langen Tag beten
ich
und will ich mir was herbeiwünschen.
Pina Colada.
Bitte, ich möchte nur ein Eis. Nur ein Capri-Sonne. Capri-Sonne heißt es ja mittlerweile. Es gibt aber auch noch andere Getränke, will ich.
Dürfen die keine Werbung machen
sehr,
bei ARD
sehr
Sounds.
Erfrischen. Es gibt auch Fanta, es gibt Cola, es gibt alles Mögliche, ganz viele Marken. Bitte nur ein.
Bitte ein Tab.
Also schickt uns eure offenen Tabs zu.
Ja.
Wenn ihr welche habt und Rabbit Holes, wir werden die sehr begrüßen in unserem Postfächern.
Das ist immer komisch, wenn man einmal in diesem Modus war, dass man sich danach wieder in die Augen gucken muss, nochmal 3 Sekunden später.
Das haben wir uns jetzt selber eingebrockt. Die Nonnen wollten halt auch nochmal Tschüss sagen,
so
weil die machen jetzt auch Urlaub. Wir machen Urlaub. Folgt uns gerne rein. Haltet die Augen offen fürs Gewinnspiel zum Deutschen Musical Theaterpreis. Besucht uns gerne beim Reeperbahn-Festival, sowohl bei Too Many Tabs als auch bei eine Show halt. Kommt doch nach Köln. Wir sind dreimal im Komet. Media mit einer Show halt. Schaut euch unsere Sketch-Show mal an.
Oder nach Hamburg.
Ja, genau. Überall dahin.
Let's stay connected.
Empfehlt doch gerne unseren Podcast weiter, wenn ihr den gerne hört. Jetzt ist auch über die Sommerferien. Es ist nämlich ja so.
Jetzt
könnt ihr mal eine Person, die dann sagt, boah, der Podcast hat so viele Folgen, da komme ich nicht rein. Wann soll ich die alle hören? Wie soll ich da aufholen?
Jetzt.
Jetzt ist die Zeit, Leute. Empfehlt jetzt den Podcast weiter. Dann kann man in der Sommerpause nämlich schön 180 Folgen durchballern.
Ja, außerdem sind wir angewiesen auf Klicks. Nicht, dass sie uns irgendwann den Hahn abdrehen hier, weil wir zu wenig Klicks liefern. Nicht so viel wie Levi Pinel.
Bitte hört den Podcast.
Bitte empfehlen. Bitte, sonst werden wir abgesetzt.
Die große Bittelfolge.
Ja, wir sind auch ein bisschen auf unser Publikum angewiesen. Ja. Das können wir ja nicht alleine machen.
Ja.
Wir sind ein Team. Das ist leider
ein
so.
Team.
Das haben jetzt alle gleichzeitig
in der Straßenbahn auf dem Stepper
gerufen. Nein, liebe Leute, also wir freuen uns immer, wenn wir euch sehen bei diesen Veranstaltungen. Wir freuen uns natürlich wirklich, wenn ihr uns weiterempfehlt und wir in Kontakt bleiben. Denn das ist das Too Many Tabs Versprechen. Die Tabs sind nie wirklich ganz geschlossen.
Ja, es ist ja auch Zeit, hier nochmal Danke zu sagen an euch. Also,
danke,
ihr seid eine ganz tolle Community.
Danke für eure offenen Tabs.
Danke, dass ihr uns hören tut und niemals doll verletzt.
Okay. Danke auch für ARD Sounds.
Danke
auch für
den NDR. Danke für Max und Sascha und Johanna und Apparat
und Erzählt. Okay, Baller-Baller-Modus, Leute. So, diesen Modus werden wir weiterfahren, privat am Gardasee. Und ihr könnt wieder zuhören nach den Best-of-Folgen. Wir sind dann wieder da im August, ne? Ende August?
August, September.
September.
Da irgendwo so um den Dreh.
Wir wissen es gerade nicht. Guckt selber nach. Das steht in den Shownotes.
Ja.
Apropos Shownotes, wir labern hier uns im Kopf und Kragen. Wir haben eine wichtige Sache vergessen vor der Sommerpause.
Nein.
Wir können auch gar nicht die Hefte zumachen und so weiter und so fort.
Nein,
Leute, XXL. Aber wir machen jetzt trotzdem noch Cross-Promo. Auf geht's, ab geht's. Das ist ja ein Auf und Ab der Gefühle hier, meine Güte.
NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
So, und damit ihr während unserer kleinen Pause neben unseren Best-of-Folgen natürlich auch genug zu hören habt, gibt's hier mal wieder eine Hörspielempfehlung von uns. Die heißt Die Odyssee, neu erzählt von Maike Rötzer. Wir haben einen Trailer da.
Das wollte ich sagen.
Ach so, sorry. Ja, dann sag du
das
nochmal mit dem Trailer.
Wofür machen wir eigentlich Vorbesprechung? Ich habe eben gesagt, ich werde den Satz sagen, wir hören mal in den Trailer rein.
Ja, das war so ein Flow. Es tut mir leid, ich wollte dir den Satz nicht wegnehmen. Nicht, dass du so das irgendwann erzählst in der Doku, in der du dann in 50 Jahren bist,
dass ich dir übers Maul gefahren bin.
Wie Maren Kreumann erzählst du dann? Mann. Und dann war da diese Podcast-Aufnahme und Miguel Rubitzki hat mich nicht sagen lassen, wir hören mal in den Trailer rein.
Dafür sage ich jetzt, dass ihr das auch nochmal in den Shownotes findet.
Ach, okay.
So, jetzt Trailer ab.
Steuermann, das ist ein Befehl. Steuere das Schiff weg von der schwellenden Welle und direkt auf den Felsen zu. Schlägt das Schiff einen anderen Kurs ein, sind wir verloren.
Maike Rötzer befragt Homers Epos kritisch. Was sind die Perspektiven der Frauen? Die von Penelope, Eurykleia, Athene, Nausikaa, Kalypso?
Penelopes Augen sind schmale Schlitze. Krieg ist nicht vorbei, wenn er vorbei ist. Soll sie Distanz wahren, ihn erst befragen? Oder auf ihn zugehen, sein Gesicht küssen, seine Hand in ihrer halten?
Die Odyssee des Homer, erzählt von Maike Rötzer. Hört rein in ARD Sounds.
Cross-Promo Ende. So, das war es jetzt aber wirklich.
So, aber wollen wir jetzt noch mit Good Vibes rausgehen? Wollen wir jetzt noch die Hände schütteln, damit wir uns neu begegnen können am Gardasee?
That's amore. That's amore.
Komm ein bisschen mit
im Mondlicht.
Nach Italien, komm ein bisschen mit. Na, 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 na.
Wenn wir im Mondlicht tanzen zusammen.
Ja, das werden wir machen. Und zwar dies.
Ich bin mal gespannt, ob wir es wirklich schaffen, uns zu sehen. Nachher kommt raus, wir sind so 6 Stunden voneinander entfernt. Wir sind
nicht, da muss ich ja nicht.
Ja, lass mal uns wieder hier in Ehrenfeld im Studio sehen. Ja,
das kann auch sein. Also davon werden wir auf jeden Fall erzählen. Nach unserer Sommerpause bleibt uns gewogen, liebe Leute. Und dann bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, als wir wünschen euch einen schönen Sommer.
Habt einen schönen Sommer, genießt es, geht auch mal raus, ne? Nicht immer nur Podcast. Oder draußen Podcast hören, geht auch.
Geht auch mal rein, guckt mal Fernseher.
Ja.
Mit Fenster zu, Rollos runter, auch schön im Sommer.
Oh, wunderschön. Also wir hören uns wieder im September. Macht es gut, bis dann.
Schwing den Hut, bis dann.
Tschüss, tschüss.
Too Many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Caro Worps und Miguel Rubitzki.
Producer Andreas Deile.
Redaktion Der Apparat Berlin.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Mhm.